Ja, was ihr gemacht habt, war die Vorübung zur Totenauferweckung heute Morgen, uns zum Leben zu erwachen. Aber schön, dass ihr euch trotzdem hergeschleppt habt. Wunderbar. Und damit sich das auch lohnt, das frühe Aufstehen, habe ich einen schwierigen Bibeltext ausgesucht für heute Morgen. Es ist ja Bibelarbeit, Betonung auf Arbeit. Na, auf Bibel auch, ist klar. Aber ich habe ja gestern schon das hohe Lied auf die Bibelarbeit gesungen. Es ist wirklich der Mühe wert, nicht nur sich was rauszupicken, wo man denkt, na, das täte mir aber heute mal gut, das wäre schön für mich, sondern sich Texten auch zu stellen, wo man auch ein bisschen drauf rumbeißen muss oder im Bild vom Seminar gestern zu sprechen, was noch so ein bisschen tiefgefroren ist, was nur so langsam von den Rändern her auftaucht. Und jetzt habe ich einen Text genommen, der auf den ersten Blick so ganz süffig wirkt, aber dann doch allerhand interessante Entdeckungen bereithält, und zwar Johannes 10. Die Sache mit dem guten Hirten und der Herde und verschiedenen Dingen, Johannes 10. Alle, die eine Bibel haben, mal aufschlagen. Das ist schon geschickt, wenn man zur Bibelarbeit eine Bibel hat, ne? Jo. Bitte? Richtig. Richtig. Gut, Johannes 10. Und zwar die Verse 1 bis 10. Ich lese erstmal, lese es mal vor. Ich lese aus der Lutherbibel, weil ich sie hier gerade dabei habe. Jesus spricht: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer nicht zur Tür hineingeht in den Schafstall, sondern steigt anderswo hinein, der ist ein Dieb und ein Räuber. Der aber zur Tür hineingeht, der ist der Hirte der Schafe. Dem macht der Türhüter auf und die Schafe hören seine Stimme und er ruft seine Schafe mit Namen und führt sie hinaus. Und wenn er alle seine Schafe hinausgelassen hat, geht er vor ihnen her und die Schafe folgen ihm nach, denn sie kennen seine Stimme. Einem Fremden aber folgen sie nicht nach, sondern fliehen vor ihm, denn sie kennen die Stimme des Fremden nicht. Dies Gleichnis sagte Jesus zu ihnen: Sie verstanden aber nicht, was er damit sagte. Da sprach Jesus wieder: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ich bin die Tür zu den Schafen. Alle, die vor mir hereingekommen sind, die sind Diebe und Räuber, aber die Schafe haben ihnen nicht gehorcht. Ich bin die Tür, wenn jemand durch mich hineingeht, wird er selig werden und wird ein- und ausgehen und Weide finden. Ein Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu schlachten und umzubringen. Ich bin gekommen, damit sie das Leben und volle Genüge haben soll. Also, es hilft immer ja, sich ein bisschen klar zu machen, was der Zusammenhang ist, in dem Jesus sowas gesagt hat. Die Ausgangslage, wenn man das mal liest, das ist ein ziemlich verfahren insofern, als Jesus sehr in Auseinandersetzung liegt mit den Pharisäern in diesem Falle. Also wenn man das hier mal liest in den vorangehenden Kapitel 8 und 9, also das spitzt sich dann so zu, dass die Pharisäer denken, ja, sie sind Abrahams Kinder. Jesus sagt, eigentlich seid ihr Teufelskinder, also sage ich jetzt nicht so übertrieben, sondern das gebraucht Jesus selbst. Und dann geht es eben darum, letztlich geht es darum, und sie versuchen ihm immer was anzuhängen, sie versuchen ihm quasi zu erklären, dass er ja dämonisch geleitet ist, und Jesus wirft ihnen vor, nein, ihr seid die Verführer ihr seid die Verführer des Volkes Gottes, ihr tut das Werk des Teufels, darum geht das immer. Und in diesem Zusammenhang ist hier dieses Gleichnis, wie nennt man das eigentlich, diese Parabel heißt es genau, vom guten Hirten, eigentlich ein sehr schönes, friedliches Bild, gibt es ja auch diese Gemälde, jedenfalls in meiner Kindheit hingen die überall rum, so Schafe, so, sind ja auch so knuddelig und so, das Bild eigentlich von was ganz Sanftem, aber wir werden sehen, das findet sich hier so nicht. Also es geht hier um die Frage, wer der rechtmäßige Herrscher über das Volk Gottes ist, und dafür hielten sich ja die Pharisäer damals, sie meinten ja, sie sind die legitimen Nachfolger der Propheten, und war wieder der Streitpunkt, Jesus hat gesagt, wenn heute die Propheten leben würden, die würdet ihr umbringen, ja? Aber sie sagen, nein, wir sind eigentlich die Nachfolger der Propheten. Jesus kam aber nun und beanspruchte ja bekanntlich für sich, der Messias zu sein, der eigentlich legitimierte Führer des Volkes Gottes. Und das war ja immer der Streitpunkt. Deswegen hat man ihm ja auch nachher den Prozess gemacht. Nicht, weil er irgendwie ein paar fromme Sachen erzählt hat und nicht, weil ein paar Leute ihn besonders nett fanden, sondern dieser Punkt, dass er eben gesagt hat, ihr seid von unten, ich bin von oben und ich bin der Messias, ich bin Gott. Das war immer der Punkt, ja, was er mir vorgeworfen hat. Behauptest du von dir, du wärst der Sohn Gottes? Sagte, ja, das bin ich. Deswegen hat man ihn gekreuzigt. Und seine Sicht der Dinge schildert Jesus hier in diesem Bildwort aus der damaligen Alltagswelt. Und da gibt es zunächst mal drei Akteure oder drei Gruppen. Das ist einmal die Schafherde, das ist zunächst mal das Volk Israel, das Volk Gottes. Dann gibt es den Hirten, das gibt noch mehrere Hirten, das sind die rechtmäßigen Herrscher, die rechtmäßigen Leiter des Volkes Gottes. Und es gibt da den Türhüter. Und der Türhüter in diesem Beispiel, in dieser Parabel, ist Gott. Nämlich Gott als derjenige, der entscheidet, wer in den Stall rein und rausgehen darf. Und diese Parabel gliedert sich in zwei Szenen, nämlich in das Morgenbild und das Abendbild. Das ist ganz wichtig zu verstehen, weil die Dinge sonst nicht so wirklich zusammenpassen. Morgenbild und Abendbild. Und zunächst mal das Morgenbild, die Verse 1 bis 5, das ist also folgendes. Die Schafe waren ja über Nacht im Stall. Und das war damals so, im Stall, da sind die Schafe verschiedener Besitzer zusammen eingesperrt oder aufgesperrt. Ich sag mal, aufbewahrt ist auch komisch. Also da bringen die jedenfalls die Nacht zu in einem Gehege. Und dann da gibt es einen Hüter, der passt auf die alle auf. Und morgens kommen dann die verschiedenen Hirten. Zu jedem Hirten gehören so vielleicht 10, 15, 20 Schafe. Und jeder Hirte sucht sich dann die Schafe aus, die zu seiner Herde gehören. Und mit denen zieht er dann los auf die Weide den Tag über. Und dabei müssen sie dann an dem Wächter, an dem Nachtwächter vorbei. Denn der Nachtwächter kontrolliert, ob diejenigen, die da reingehen in den Stall, auch zu den Hirten gehören. Dass da keiner, kein Fremder ist, kein Räuber, der sich einfach Schafe klauen will. Und der guckt eben genau, dass jeder Hirte die Schafe auch nimmt, die zu seiner Herde gehören, dass das alles seine Ordnung hat. Und das nimmt Jesus nun als Bild für seine Auseinandersetzung mit den Pharisäern, mit den religiösen Führern. Und er sagt, Vers 1, wer nicht durch die Tür in den Schafstall geht, sondern anderswo einsteigt, ist ein Dieb und ein Räuber. Also, er sagt den damaligen religiösen Führern, ihr seid, Moment mal, genau, ihr seid gar nicht rechtmäßig da, ihr seid gar nicht durch Gott eingelassen worden in den Stall, um die Schafe dann auf die Weide zu führen, sondern ihr seid Räuber, ihr seid von der Seite eingestiegen, ihr habt Fenster eingeschlagen und habt euch ein paar Schafe geklaut. Ihr denkt, ihr seid die legitimen Führer, aber ihr habt euch nur unter den Nagel gerissen. Und das ist hier ein Nebenthema, deswegen können wir es jetzt nicht weit entfalten, ist aber ein wichtiges Thema, weil es hier um falsche Leiterschaft geht. Leiterschaft ist ein großes Thema im Moment im Volk Gottes, zum Teil zu Recht, zum Teil ist es so ein bisschen auch ein Modethema geworden und es gibt, glaube ich, ein Missverständnis, nämlich das Missverständnis, dass jeder Christ zum Leiter berufen sei. Aber es gibt verschiedene Berufungen. Und Jesus, es gibt ja viele Mahnworte von Jesus, dass man sich nicht zum Leiter machen soll, wenn man dazu nicht berufen ist. Und so ist immer die Gefahr heute, dass Leute in Leiterschaft geraten und sich jedenfalls so verstehen, die dazu gar nicht berufen sind. Und Jesus hat einige sehr, sehr mahnende Worte, zum Beispiel dieses Bild von den falschen Weingärtnern. Das ist ein Bild von falschen Leitern. Und da sieht man sehr mahnend, sehr erschreckend auch, was mit denen geschieht, wie grausam die bestraft werden. Also bei Leiterschaft geht es eben nicht nur darum, wie man das macht, dass man die richtige Technik hat und auch, dass man dabei schön demütig ist, sondern es geht vor allem nächst mal darum, dass die richtigen Leute eben auch im Bereich Leiterschaft genau an der Stelle sind und das tun, wozu Gott sie berufen hat. Und niemand soll ein Lehrer sein im Volk Gottes, niemand soll ein Leiter sein, sagt Jesus, der nicht dazu berufen ist. Also, das ist ein Nebenaspekt. Hier liegt der Schwerpunkt aber auf was anderem und das will ich kurz sagen in drei Punkten. Das erste heißt, rein in die Nachfolge, leben in Freiheit. Vers 2, der Hirte der Schafe kommt immer durch die Tür. Der Wächter an der Tür öffnet ihm und die Schafe hören seine Stimme. Er ruft die Schafe, die ihm gehören, einzeln beim Namen und führt sie ins Freie. Habe ich eben schon erklärt, woher das Bild kommt, aus der Alltagswelt damals. Also Gott hat Jesus durch beglaubigte Verkündigung und durch viele Wundertaten die Tür geöffnet, sodass Freund und Feind seine Sonderstellung erkennen mussten, als Messias jedenfalls erkennen konnten. Und jetzt läuft er durch Israel und ruft Menschen zu sich. Und das ist, im Vordergrund steht die frohmachende Botschaft, Nicht vereinzelt ruft Jesus seine Leute zu sich, liebevoll, gewinnend, er ruft sie mit Namen. Das ist so eindrücklich hier, Jesus ist kein unausgeschlafener Hirte. So, kann man sich ja vorstellen, morgens, wie jetzt, kalt, vielleicht hat es noch geregnet. Da waren die Hirten natürlich damals, ist klar, die waren auch manchmal mies drauf, wurden auch schlecht bezahlt. Und die kamen in den Stall und brüllten, um ihre dämlichen Schafe endlich zusammenzukriegen. Und wenn die dann noch nicht aufsprangen, noch weiter pennen wollten, dann kriegen die einen Tritt mit dem Fuß. Und genauso ist das bei Jesus eben nicht. Er ist der, der geht rein und ruft sie bei Namen, komm her, Emma, meine Liebe und Lore, jetzt geht's wieder raus. Ihm geht es nämlich nicht um die Herde, sondern um den Einzelnen. Also Jesus ist ein Hirte. Das steckt ja in diesem Bild, der freut sich schon die ganze Nacht darauf, seine Lieblinge am Morgen wiederzusehen. Er ist extra früh aufgestanden. Also ich stelle mir das so vor wie der Tierpfleger von Knut. Ja? Erinnert ihr euch noch an Knut? Den Knuddelknut aus Berlin. Und dessen Pfleger, der ist ja, glaube ich, leider verstorben. Aber das war so einer, der freute sich schon die ganze Nacht, dass er morgen wieder Knut knuddeln durfte. Und so muss man sich Jesus als den guten Hirten vorstellen, der sich darauf freut, dich wiederzusehen. Er ruft sie einzeln beim Namen. Wunderbar. Es steckt in dieser Parabel aber auch der Ernst, dass nämlich nicht alle Schafe Glieder seiner Herde sind. Einige gehören ihm, erkennen seine Stimme und folgen ihm. Andere folgen ihm nicht. Das steht auch da. Gut, was ist mit denen? Das ist ein ernsthaftes Thema. Steht hier auch nicht im Mittelpunkt, wird hier nicht thematisiert. Also müssen wir uns jetzt nicht dran aufhängen, an Überlegungen, was mit den anderen ist. Es gibt die, der ganze Schwerpunkt hier in diesem Text liegt darauf, freu dich, wenn der gute Hirte kommt, ihr seid hier, ihr habt die Stimme gehört und lasst euch nicht vergeblich rufen, brecht neu mit ihm auf. Stell dir die Frage, bist du wirklich bereit, ihm zu folgen? Sie wurde uns mehrfach gestellt. Gestern wurde sie uns gestellt. Vielleicht hast du gestern den Schritt in die Nachfolge getan, vielleicht schon vorher, vielleicht bist du lange mit Jesus unterwegs, das ist prima. Vielleicht bist du quasi schon im Gemeinschaftshaus geboren, du kennst es gar nicht anders, aber kann auch sein, du merkst vielleicht, dass du selbst noch nie bewusst aufgebrochen ist, wie das Frau Schäffbuch gestern Abend gesagt hat. Irgendwie musste sie jemand mal fragen, hast du das eigentlich auch mal gesagt, dass du das willst, ja? Dass du ein Schaf von Jesus sein willst? Dann, vielleicht hast du dich gestern nicht getraut, wird heute auch nochmal Gelegenheit sein. Und da lade ich dich wirklich zu ein, wirklich den Schritt in die Nachfolge zu tun. Ich sage nicht, das ist die letzte Chance. Ich sage nicht, du wirst dir auf dem Heimweg tödlich verunglücken und nie wieder eine Chance haben. Das kann alles passieren, es ist aber nicht wahrscheinlich. Aber es ist doch schade, unnötig, ohne Not, noch viele Jahre ohne Jesus zu leben, ohne wirklich zu seiner Herde zu gehören. Also überleg dir das, wenn du noch schwankst, ob du nicht heute den Schritt noch machen willst. Denn es geht dann darum, von Jesus durch die Tür geführt zu werden. Und was ist auf der anderen Seite der Tür? Da steht nämlich, wartet da ein streng reguliertes Schafeleben auf dich? Nein, sondern da wartet das Leben in Freiheit. Denn Jesus, hier steht, Jesus will seine Schafe ins Freie führen. Freiheit, das ist die Parole der Christenheit. Was ist Freiheit? Ist hier so ein schönes Wort, positiv besetzt. Jeder will irgendwie frei sein. Was heißt eigentlich Freiheit? Also ich wohne da im Fürstentum Lippe und da gibt es neben vielen schönen Attraktionen gibt es unter anderem die Adlerwarte Berlebeck. So. Und Adlerwarte, das heißt, das ist so ein Zoo für Tiere, für Vögel im Grunde, alle möglichen Vögel. Und da kommen die Leute von weit her, ich weiß gar nicht warum, ich gehe da manchmal hin, wenn wir Besuch haben, denn eigentlich finde ich ja, diese Vögel, wenn man näher hinkommt, sind grottenhässlich. Ja? So die Geier, wie die gucken stockdoof und überhaupt so zerzaust und so. Nee, ist nicht schön. Und überhaupt sind diese Vögel ein ziemlich erbärmlicher Anblick, weil, wenn die da rumstehen, die können kaum sich auf den Beinen halten. Und wenn die gehen, da stolpern die über eigenen Füße. Dabei haben sie nur zwei. Es ist wirklich ein erbarmungswürdiger Anblick. Und selbst wenn die dann fliegen sollen, da gibt es so Flugvorführungen, bis man wie so ein altes Schlachtschiff, bis die mal in die Gänge kommen, da denkt man, wenn die starten wollen, warum hilft denen denn keiner? Ja, dann müsste man mal Anschub geben, weil man denkt, die kriegen den Hintern einfach nicht hoch. So dämlich sieht das aus und so schwerfällig, wenn die sich am Boden bewegen. Dann aber, 10 Minuten später, merkt man, woher das Sprichwort kommt, frei wie ein Vogel im Wind. Wenn sie dann nämlich das geschafft haben, wenn sie dann da schweben, dann sind sie wirklich der Inbegriff von Freiheit. Das ist so ein Ausdruck von Leichtigkeit, von Unbeschwertheit. Eben, sie schweben, sie müssen gar nicht krampfhaft immer mit den Flügeln schlagen, sondern sie lassen sich vom Wind tragen, hoch und runter. Sie können rasant hochschießen, sie schießen runter, fassen ihre Beute, starten wieder durch. Und es ist ganz, ganz wunderbar anzuschauen. Und da versteht man, frei wie ein Vogel im Wind. Das heißt aber, der Vogel ist nicht an sich ein freies Wesen. Deswegen habe ich das geschildert, wie unfrei die da rumstockern. Die sind auch nachts eingesperrt. Frei ist der Vogel, wenn er im Wind ist. Weil das ist das Metier, für das er geschaffen ist. Für den Wind ist er gemacht. Da kann er sich, im wahrsten Sinne des Wortes ja beim Vogel, da kann er sich entfalten. Da kann der Vogel Mensch sein, hätte ich fast gesagt. Also da kann er sein, wozu er geschaffen ist. Weil die Luft, die freie Luft, ist das, das ist sein Metier. Da gehört er hin. Genauso wie der Fisch in der Nordsee. Das ist ja eigentlich, ist ja der Fisch ein bisschen eine arme Sau, könnte man sagen. Also der kennt ja nicht den Schwarzwald und nicht die Schwäbische Alb, gar nichts. Der kennt ja nicht viel von der Welt, ist in dem Sinne ja nicht frei, weil er ja gebunden ist. Und trotzdem, im Wasser ist der Fisch frei. Da kann er sich tummeln, da kann er Purzelbäume schlagen, da kann er alle seine Kunststücke machen. Da kann er eben, ja, da kann er Fisch sein. Also frei, will ich damit sagen, sind Wesen immer, wenn sie in dem Metier sind, für das sie geschaffen sind. Da sind wir frei. Es gibt keine absolute Freiheit und doch ist es totale Freiheit, wenn man da ist, wo man hingehört. Das ist die Freiheit der Kinder Gottes. Freiheit gibt es nicht als völlige Bindungslosigkeit. Man kann nicht alles machen in der Jesus-Nachfolge. Ist man dann nicht unfrei? Nein, man ist frei, weil wenn man durch die Tür geht, wenn man in die Nachfolge tritt, weil man dann in die Aura Gottes eintritt, weil man dann in die Atmosphäre, in den Bereich hineinkommt, zu dem wir geschaffen sind. Wir sind ja, wie wir es gestern auch wieder gehört haben, wir sind ja geschaffen für die Ewigkeit. Und wo Gott ist, ist Ewigkeit. Und da können wir uns entfalten mit dem ganzen Potenzial, das Gott in uns gelegt hat als seine Kinder. Da können wir die Menschen sein, zu denen wir berufen sind. Da können wir uns als Geschöpfe eben frei bewegen, uns entfalten. Das ist die Freiheit der Kinder Gottes, die wir finden, wenn wir hineintreten in die Aura Gottes, für die wir geschaffen sind, um zur Ehre Gottes und bei ihm zu leben. Das steht hier, der Hirte kommt und führt die Schafe in die Freiheit. Also du bist frei, wenn du bei Jesus bist, denn dafür bist du geschaffen und nimm diese Freiheit immer wieder neu in Anspruch. Lebe nicht so, als wärst du noch gebunden. Und Vers 4, wenn er alle seine Schafe hinausgetrieben hat, geht er vor ihnen her, die Schafe folgen ihm, denn sie kennen seine Stimme. Also mit dem Ruf zum Glauben ist es ja nicht getan, sondern dann geht es richtig los. Bekehrung ist nicht das Ziel, sondern Bekehrung ist der Startschuss. Du sollst nicht leben wie ein Fisch im Aquarium, sondern wie ein Fisch im Meer. Nicht wie ein Schaf im Stall, sondern wie ein Schaf, das dem Hirten hinausfolgt in die weite Welt. Aber natürlich unter seiner Leitung. Um dem guten Hirten zu folgen, muss man eben die Ohren aufhalten und die Augen offen halten, sonst kriegt man ja nicht mit, wo er hingeht. Es gibt doch in der Bibel ein Bild für Schafe, die einfach nur so in der Welt rumlaufen und die eben nicht dem Hirten folgen. Das steht in Jesaja 53, Vers 6. Da steht, wir gingen alle in die Irre wie Schafe, ein jeder sah auf seinen Weg. Warum gehen die Schafe in die Irre? Weil sie eben auf ihren Weg sehen. Das heißt, stell dich vor, diese Schafe, die stockscharfen blöd, ja? Nur jeder glotzt vor sich hin und fräst so eine Fressspur in die Wiese, ja? Das sind die doofen Schafe, die sehen nicht links und rechts, die hinterlassen nur eine Fress- und Ködelspur auf der Wiese. Also das, so soll es eben nicht sein, sondern wir sollen natürlich auf der guten Weide das genießen, was Gott uns gibt, aber immer rumschauen, wo ist der Hirte, was macht er jetzt, was hat er vor? Und der Vorteil dabei ist eben auch, wenn man, um dem Hirten zu folgen, Augen und Ohren offen hält, dann sieht man auch sonst, was um einen herum passiert. Da sieht man auch, Mensch, wo ist gerade ein Schaf gestolpert? Wo ist Not? Wo ist Bedrohung? Was kann ich tun, um andere noch mitzunehmen? Wo steht ein Schaf am Rande, das so ein bisschen guckt und sich denkt, Mensch, soll ich da wohl auch mitlaufen oder bleibe ich, wo ich bin? Da kann man sagen, komm, Alter, hier, gib dir einen Stoß, komm mit. Also darum ist es so wichtig, dass man Augen und Ohren offen hält. Jo. Es kam Musik von der Seite, deswegen war ich etwas irritiert. Ist es schon der Himmel? Nein. Also, darum, ich will sagen, sei im Gespräch mit Jesus, damit du seine Stimme auch kennst. Wenn er was sagt, schau auf ihn, damit du weißt, wo es hingeht, und sieh dich um, damit du siehst, wen du mitnehmen kannst und mitnehmen sollst. Und dann bist du eben auch nicht in der Gefahr, irgendwelchen Scharlatanen nachzulaufen, die es ja auch gibt. Vers 6, dann wirst du einem Fremden nicht folgen, sondern sie werden vor dem Fremden fliehen, denn sie kennen die Stimme des Fremden nicht. Und wörtlich übersetzt, griechisch steht da, sie stehen nicht in einer Beziehung zu dem Fremden. Das ist eben wichtig, dass man nicht in Beziehung steht zu Irrlehrern und Verführern, sondern dass man in Beziehung steht zu Jesus, dem guten Hirten. Darum pflege deine Beziehung. Also, das war das Erste, rein in die Nachfolge, leben in der Freiheit. Das Zweite, zurück auf Start, du brauchst Jesus. Also, jetzt passt mal auf, so weit, so gut. Ja? Ihr habt das alles erklärt, wie Jesus das den Leuten damals auch erklärt hat. Die Unterweisung, wer Chef ist über das Volk Gottes und wie er für seine Leute sorgt und was Leben in Nachfolge bedeutet, hat Jesus erklärt mit dieser Parabel. Und eigentlich wollte Jesus jetzt die Unterrichtsstunde beenden. Und wollte sagen, so, nun geht's schon nach Hause. Aber leider, Vers 8, dieses Gleichnis erzählte Jesus den Pharisäern, aber sie verstanden nicht, was er ihnen damit sagen wollte. Da ging es Jesus wie so oft, die Leute verstanden nur Bahnhof. Und er sah also in die ausdruckslosen Gesichter der Pharisäer wie ein Mathelehrer im Mädcheninternat. Ja? Hat ihnen das alles... Hey, guckst du... Also, Späßle gemacht. Er hat, er sah in die Gesichter und er sah genau, die versuchten alle so zu gucken, als hätten sie was begriffen, aber er sah genau, nichts verstanden. Also tut Jesus, was er so oft hat, er lässt mal wieder den Feierabend sausen und er sagt, okay Leute, ich erkläre es euch nochmal. Und er macht es wie der Mathelehrer, er erklärt das Ganze nochmal von einer anderen Seite. Er gebraucht einen anderen Vergleich, er wandelt den Vergleich etwas ab und darum kommt jetzt ab Vers 6, ab Vers 7, Moment, Kapitel 10, ab Vers 7 genau, kommt jetzt nach dem Morgenbild das Abendbild, das sogenannte. Und wie das bei begriffsstutzigen Leuten so ist, der zweite Versuch der Erklärung setzt nochmal grundsätzliche an, er erklärt nochmal... Kommt nochmal von den Grundlagen her, um sie mitzunehmen, damit sie das dann nachher doch verstehen. Darum geht es jetzt in dem zweiten Bild ab Vers 7 nicht darum, wie man mit Jesus in die Freiheit aufbricht, sondern da geht es erst nochmal darum, wie man überhaupt zu Gott kommt, in seine Gegenwart, in seinen Herrschaftsbereich. Nämlich so, Vers 7, Jesus begann noch einmal, weil ich sage euch, ich bin die Tür zu den Schafen. Interessant. Und das ist leider, ja, ich liebe ja die Lutherbibel wirklich fast über alles, ist ein Geschenk Gottes. In dem Punkt, muss ich leider sagen, ist es leider nicht richtig übersetzt. Wörtlich griechisch steht da nur, ich bin die Tür der Schafe. Und wenn man im Lichte von Vers 9 ist für mich jedenfalls die einzig nachvollziehbare richtige Übersetzung, ich bin die Tür für die Schafe. Das ist das Einzige, was Sinn macht, dass Jesus hier sagt, wie in Vers 9, durch mich kommt ihr Schafe rein zu Gott, durch mich kommt ihr dahin, wo die Kinder Gottes sein sollen, eben Freiheit, die Aura Gottes. Und das ist hier die Botschaft, die wir ja alle kennen, aber die wir nochmal hören müssen, ohne Jesus, an Jesus vorbei, kein Weg zum Vater. Wie klingt das für euch? Bis vor wenigen Jahren hätte ich gesagt, das ist doch für uns die allergrößte Selbstverständlichkeit, man kann es schon nicht mehr hören. Ich werde aber zunehmend fragend, ob das für uns so selbstverständlich ist, dass es ohne Jesus keinen Weg zum Vater gibt. Also es gibt ja so Entwicklungen immer, es gibt Zeiten, auch zum Beispiel in der lutherischen Kirche, da war immer bei der Heiligen Dreieinigkeit eine Person, nämlich der Schöpfer, besonders im Fokus. Dann gab es so den Pietismus, die Tradition, die gesegnete Tradition, aus der auch so das Werk wie dieses hervorgegangen ist. Und da war ganz besonders Christus, der Erlöser, im Mittelpunkt. Dann gab es so die charismatische Welle, da hat man sich besonders auf den Heiligen Geist ausgerichtet. Es ist doch alles in Ordnung, darf man alles machen, wenn man die anderen Personen der Gottheit dabei nicht aus dem Blick verliert. Im Moment, glaube ich, sind wir wieder sehr stark auf den Vater fixiert und gar nicht mal auf Jesus, den Retter. Wenn ich so schaue, wovon unsere Andachten und vor allem auch unsere Lieder handeln, da merkt man, wir besingen sehr stark den liebenden Vater und den König. Das ist ja auch gut. Die Gefahr ist aber, dass wir so ein Bild haben von dem lieben himmlischen Papa, der uns alle sowieso so lieb hat und der auch so netter Kerl ist, dass man sich irgendwann fragt, wozu man eigentlich noch einen Erlöser braucht. Weil der himmlische Papa ist doch sowieso so lieb. Und wir vergessen eben leicht, dass diese schönen Lieder vom himmlischen Vater, dass wir die nur deswegen singen können, weil er durch Jesus, weil der richtende Gott durch Jesus für uns zum Vater geworden ist, jedenfalls werden kann, ja, geworden ist. Also, und da müssen wir aufpassen, dass wir nicht in eine Art Vaterreligion verfallen, sondern dass wir uns dessen bewusst bleiben, wir brauchen Jesus als unseren Retter. Ohne Jesus kein liebevoller Vater. Das ist natürlich dann auch nicht so einfach, vom Vater zu leben. Das kommt auch, es macht keine großen Schwierigkeiten. Da können noch andere Leute sagen, das glaube ich nicht. Das ist mir zu weichlich, keine Ahnung. Aber gut, richtig provokativ ist es natürlich, wenn man von Jesus als Retter spricht. Denn dann sagt man ja immer auch, du brauchst einen Retter, du brauchst einen Erlöser. Und indem ich sage, du brauchst einen Erlöser, sage ich auch, du bist ein Sünder. Sonst würdest du keinen Erlöser brauchen. Und genau da wird es ja heikel. Die Botschaft von Jesus, in dem Gott Mensch wurde, ist einzigartig. Wirklich keine Religion dieser Welt erlaubt das auch nur zu denken. Es ist Gotteslästerung zu denken, dass Gott ein Mensch wird. Und das ist gerade das Zentrum der christlichen Botschaft. Gott wird so, wie du bist. Gott muss schlafen, Gott muss essen, Gott muss sich waschen, Gott muss sich rasieren. Das ist ja dieses Ungeheuerliche, was man gar nicht wagen würde auszusprechen, wenn es nicht die biblische Botschaft wäre. Gott wird ein Mensch, gleichzeitig ist das aber der Anstoß schlechthin. Und daran hängt doch alles durch Jesus und eben nur durch Jesus kommen wir zum Vater. Es gibt dann hier einen Einschub, Vers 8, eigenes Thema, wir gehen jetzt mal weiter im Hauptstrang des Themas, nochmal Vers 9. Ich bin die Tür, wer durch mich hineingeht, wird gerettet. Bestätigt das nochmal. Und jetzt könnte es ja so scheinen, als wäre man am Ziel aller Träume, wenn man nun da hineingegangen ist. Ich habe gesagt, Jesus hat nochmal tief angesetzt, hat nochmal ganz von Anfang angefangen und hat nochmal erklärt, wie man denn eigentlich zu Gott vordringt. Und weil es gerade nicht so ist, nimmt Jesus jetzt die Botschaft wieder auf, die er schon im Morgenbild entfaltet hat, nämlich, wer durch mich zum Vater eingeht, der ist dann eben nicht nur beim Vater, sondern der wird hineingehen und hinausgehen und gute Weide finden. Und das ist das Letzte, was ich noch mitgeben möchte. Erst habe ich gesagt, rein in die Nachfolge, leben in Freiheit. Dann, nochmal alles von Anfang, ja, zurück auf Start, du brauchst Jesus. Und das Dritte, vorwärts ins Leben mit Jesus in die Welt. Das heißt also wieder, wenn jemand Zugang zum Vater gefunden hat, dann wird er von ihm in die Freiheit geführt. Das heißt, Kirche, Gemeinde Jesu, ist nicht eine geschlossene Anstalt, sondern Gott ist auch kein Vater, der klammert und seinen Kindern die Bewegungsfreiheit raubt und sie einsperrt, sondern Gott ist mit denen unterwegs, die ihm aus freien Stücken folgen. Und dieses Ein- und Ausgehen, sagt Jesus, das steht auch für den geistlichen Lebensrhythmus der Christen. Wir müssen immer wieder reingehen in den Stall, in dem wir Gott begegnen, wo wir gestärkt werden, wo wir uns ausruhen. Wir müssen hineingehen in die Stille mit Gott, in die Gemeinschaft anderer Christen, in das Bibelstudium, aber dann eben auch wieder rausgehen. Das ist der Spannungsbogen von Sammlung und Sendung, in den Jesus uns stellt. Das falsche Missverständnis mancher Christen ist ja dabei, wir suchen Gott und seine Nähe in der Gemeinde. Da wollen wir dann auch von den Problemen der Welt nicht viel hören, das stört nur die Anbetung. Und dann gehen wir raus, leben wie alle anderen, leben so im Grunde, als ob es keinen Gott gäbe. Jedenfalls lassen sie ihr Leben nicht durch Gott prägen. Man sieht nichts davon. Und das ist echt eine ernsthafte Frage, die du auch mitnehmen solltest. Lebst du im Alltag anders, als du leben würdest, wenn du kein Christ wärst? Und das meine ich nicht, dass du sagst, ja, ich gehe ja zur Jugendstunde oder zur Gemeinde, das ist nichts. Da würde ich sagen, gut, andere Leute haben andere Hobbys. Also, dass man zum Jugendkreis gehört, das ist noch nicht alternativ. Die Frage ist, lebst du deinen Alltag anders, als du ihn leben würdest, wenn du kein Kind Gottes wärst? Darauf aber kommt es an. Im Alltag vollzieht sich Christsein. Wichtig dabei, eben wir sollen nicht in der Gemeinde eine Ausrichtung bekommen und dann auf eigene Faust im Alltag Christ zu sein, sondern der Alltag steht eben genauso unter der Leitung Gottes wie der Sonntag. Wie falsch wir oft denken, verrät unsere Sprache, indem wir sagen, ich gehe in Gottesdienst und ich gehe zur Pfingstkonferenz, um geistlich aufzutanken. Ja, ist ja auch richtig gemeint, aber ich liebe dieses Bild nicht sehr, weil das verführt zu der Sicht, also wir kommen leer hierher, jetzt bunkern wir wieder irgendwie Wissen und Gottesnähe und irgendwie Gespür für Gott und Gemeinschaft und gute Gefühle und dann gehen wir raus und fahren wieder aus eigener Kraft so lange, wie der Tank halt voll ist. Und dann, wenn das alles leer ist, dann kommen wir wieder zur Tankstelle. Das würde aber ja heißen, dass wir zwischen zwei Konferenzen oder zwischen jetzt und dem nächsten Gottesdienst Gott gar nicht brauchen. Wir haben ja getankt und wer getankt hat, ist so lange unabhängig. Wer getankt hat, ist auch ein komischer, zwiespältiger Ausdruck, fällt mir gerade ein. Wer getankt hat, sagt man ja auch, wenn einer betrunken ist. Also ich meine, das wäre also ein falsches Bild zu sagen, wer geistlich aufgetankt hat, ist dann unabhängig und braucht Gott nicht, so lange nicht, bis der Tank wieder leer ist. Nein, mir gefällt besser das Bild, dass man sagt, wir sind hier, damit wir die Leitung zu Gott vielleicht wieder frei machen. Dass das Stromkabel zu Gott wieder richtig instand gesetzt wird, dass wir wieder angeschlossen werden an die himmlischen Kraftquellen, aus denen wir heraus in direkter Verbindung zu Gott wir dann im Alltag, in der Schule, Uni, Arbeitsplatz, wo auch immer leben können. Das ist viel besser als zu denken, zu tanken und dann von dem selbstständig zu leben. Unter seiner Leitung werden wir Weideland finden. Das ist der Unterschied zu den Göttern und Götzen. Die Götzen, die müssen von uns versorgt werden, damit sie nicht keine schlechte Laune kriegen. Ja? Wenn Buddha Magen knurrend, wenn Buddha nicht genug zu fressen kriegt, wird er sauer. Götzen müssen von uns versorgt werden. Unser Herr versorgt uns. Gurus leben auf Kosten ihrer Jünger. Wir leben auf Kosten von Jesus. Das ist Nachfolge. Und zwar nicht nur jetzt mal Essen für die nächsten Tage, sondern immer. Jede Minute des Alltags. Götter, Götzen, Gurus, Scharlatane und Verführer sind alles Diebe und Räuber, sagt Jesus, die uns letztlich aussaugen wollen. Und ist klar, Vers 10, der Dieb kommt nur, um die Schafe zu stehlen. Er schlachtet sie und stürzt sie ins Verderben. Die falschen religiösen Führer tun letztlich das Gegenteil von retten und Leben geben. Sie führen ins Gericht und in die Hölle. Ich aber, sagt Jesus, bin gekommen, um den Schafen das Leben zu bringen, das Leben in seiner ganzen Fülle. Wörtlich, ich bin gekommen, damit sie Leben haben und damit sie Überfluss haben. Leben sollen wir in Freiheit, ich habe es versucht auszumalen. Wir sollen nicht vegetieren und nicht gerade so, dass wir über die Runden kommen, sondern das Leben haben, zu dem Gott uns geschaffen hat, wie ein Vogel im Wind, wie ein Fisch im Wasser. Und Überfluss sollen wir haben. Und damit schließe ich, es gibt die zwei Dimensionen des Überflusses. Wir haben mehr, als wir brauchen. Aber mehr, als wir brauchen, heißt mehr, wir haben Überfluss in dem, was eben das Leben als Christ ausmacht. Nicht an allem Möglichen, was wir vielleicht auch gerne hätten. Wir haben Überfluss an dem, was das Leben als Christ ausmacht. Gott möchte, dass wir Überfluss haben an Gewissheit der Treue und Liebe und Gegenwart Gottes. Überfluss an Gebetserhörung, Überfluss an Erfahrung der Realität Gottes in unserem Leben. Und das ist wirklich das, was Gott will. Nicht, dass du immer reich bist und schön, dass es immer gut geht, aber schon, dass du immer nur so lang krebst und dass es immer nur geistlich gerade so geht. Das ist nicht der Wille Gottes. Es gibt diese Krisen, ich habe gestern auch davon gesprochen, es gibt Durststrecken im Glaubensleben, ganz gewiss, aber das Ziel, was eigentlich der Plan Gottes für dein Leben ist, dass du in den geistlichen Dingen Überfluss hast. Vieles andere gibt er dann noch dazu, wunderbarerweise. Und zweitens, weil wir Überfluss haben, fließt dann eben von uns etwas weiter an andere. Und das ist dann das, dass wir nicht nur eine Fress- und Kackspur hinterlassen, wie die Schafe, die alle auf das Ihre sehen, sondern dass Ströme lebendigen Wassers, wie Jesus sagt, von uns ausgehen in diese Welt und du eine grüne Spur hinterlässt in dieser Welt, wenn wir aus der Ewigkeit mal zurückblicken. Darum geht das. Amen.